Sobald es um Geld geht und sobald jemand ehrlich ist und sagt, hey, ich habe ja Schulden, dann die Leute sind gerne so, oh, sie ist scheiße, sie kann mit ihrem Geld gar nicht umgehen, dies, das, ananas, sie soll arbeiten gehen, scheiß Influencerin.
Das ist der Podcast vom Essie Talk. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist eine YouTuberin, die keine Tabus kennt, Raffaella Zollo. Rafa, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an Geld denkst?
Meine Penthouse.
Wo du drin wohnst?
Ja.
Weil es so viel gekostet hat oder warum?
Auch. Sie war nicht günstig. Ich meine, ich lebe praktisch ganz leicht außerhalb Zürich und die Immobilienpreise sind nicht die günstigsten hier in der Schweiz.
Und wie sieht es aus? Wie groß ist es? Zweistöckig, dreistöckig?
Nein, also ich bin... Das Gebäude ist, es hat insgesamt 7 Wohnungen drin und meine Wohnung ist einfach zu oberst und die ganze halt Etage ist dann meins. Meine Wohnung ist wie 100 Quadratmeter in die Mitte und ich habe Terrasse rundum, 180 Quadratmeter. Ist cute.
Und seit wann wohnst du?
Seit 2 Jahren.
Okay. Wie wichtig ist dir Geld?
Geld ist wichtig, weil Geld gibt einem Freiheit.
Ist es bei dir immer so gewesen, dass Geld die Bedeutung hat?
Die Sache ist, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir eher, ich würde nicht sagen mittleren Stand waren, weil zum Beispiel mein Vater war Kellner und ich erinnere mich, dass meine Eltern immer über die Struggles geredet haben, wie kommen wir am Ende Monat, bla bla bla. Wir sind auch nie wirklich groß in die Ferien gegangen. Wenn sind wir einfach zu den Eltern von meinem Vater nach Italien gegangen, aber sonst wir haben nie, keine Ahnung, Ferien in Spanien als Familie gemacht oder irgendetwas so. Und ich erinnere mich schon als Kind, dass ich gewusst habe, egal was ich machen werde, ich werde nicht oder ich möchte nicht als Erwachsene dastehen und unbedingt Geldprobleme haben. Well.
Aber hat es dir auch etwas gefehlt? Hast du jetzt Gefühl in deiner Kindheit? Oder?
Nein. Also gefehlt in meiner Kindheit hat mir gar nichts, weil meine Eltern haben mir Liebe gegeben. Das ist schlussendlich das Wichtigste. Aber of course, schon als 10-jähriges Kind habe ich Vogue geliebt. Ich habe Elle, all diese halt High Glamour, High Fashion Magazines habe ich halt gelesen. Und ich war immer into Fashion und es ist halt eine eher oberflächlichere und eher materialistische Welt, was ich schon als Kind so idolisiert habe. Und of course, meine Eltern haben immer gesagt, hey, das ist actually nicht so das Wichtigste im Leben. Aber weißt du, wenn du jung bist, du hörst ja nicht auf die Eltern. Und Mode ist auch eine große Leidenschaft von mir und ich habe halt mit der Zeit oder vor allem mit den Jahren gemerkt, dass ich angefangen habe, gut Geld zu verdienen, dass ich sehr viel Geld für Mode ausgegeben habe.
Was ist das Teuerste, was du dir gekauft hast? Hier?
Eine Birkin.
Wie viel ist die?
Einkaufspreis im Geschäft 16.500.
Wow. Ja. Das ist ja eine richtige Investition.
Ja, es ist eine Investition, weil schlussendlich, wenn ich sie jetzt verkaufen würde, sie hat mindestens das Doppelte. Also ich könnte sie mindestens für 30, 35 verkaufen.
Okay. Ja. Du hast dich die letzten Wochen oder Monate zwangenermassen auch mit dem Thema Finanzen ein bisschen intensiver beschäftigen.
Das ist korrekt.
Weil du deinen Onlineshop hast müssen schliessen,
ja,
hast du 65'000 Franken oder Euro Schulden gehabt.
Ja.
Was ist passiert? Wie ist dazu gekommen?
Die Sache ist, ich sage es immer wieder, diese Schulden sind nicht entstanden, weil ich ja über meine Verhältnisse gelebt habe, sondern diese Schulden sind entstanden, weil ich etwas probiert habe, weil ich ja mich getraut habe, eine Firma aufzumachen. Und die ersten Jahre ist super gegangen. Für mich, das war ein Leidenschaftsprojekt. Und die letzten 2 Launch, sprich die Lidschattenpalette und die Lipglosses, sind halt nicht so gut wie damals gelaufen. Und wir haben mit all den möglichen Mitteln halt versucht, hey, Marketing dies, Marketing das, wir probieren das, wir probieren das. Aber es hat nicht geklappt und es ist actually all right. Weil ich habe jahrelang gekämpft, dass es doch läuft. Aber irgendwann, wenn auf einen Stillstand kommt, muss man auch einfach sagen können, hey, es war toll, ich habe mein Bestes gegeben, aber it's time to let go. Und ich habe ja diese 65.000 Schulden, weil mein Geschäftspartner hat ja Wien vorausbezahlt. Das war ja unsere Abmachung. Und dann es war halt diese Summe noch wie übrig. Und jetzt ist es halt das, was ich bezahlen muss. Es ist halt, wie es ist. Ist das the best? Nicht wirklich, aber ist okay. Of course, es ist eine große Geldsumme, aber ich bin gut dran, das abzubezahlen und it's gonna be all right.
Was macht das mit einem so im ersten Moment zu wissen, ui, so eine Summe muss man jemandem oder eben dem Geschäftspartner zurückzahlen?
Der erste Moment, of course, man hat Angst, weil das ist halt finanzielle Angst. Es ist kacke, weil schlussendlich Geld ist Freiheit und Geld ist Sicherheit. So doof, wie es klingt, es ist ja eine Tatsache. Am Anfang habe ich sofort gedacht, ich sollte actually vielleicht die Wohnung direkt verkaufen. Und dann ist so, Moment, nein, ich habe alles im Griff. Ich kann trotzdem meine, wie gesagt, weil ich nie über meine Verhältnisse gelebt habe, ich schaffe trotzdem problemlos, meine Wohnung abzubezahlen. Ich meine die Hypothek, weil die Wohnung habe ich ja nicht auf einen Schlag gekauft. Überhaupt, dass ich als damals als 29-jährige Frau, dass ich mir eine Wohnung in Zürich leisten konnte.
Eigenheim.
Eigenheim. Das ist in diesen Zeiten fast unmöglich. Mhm. Und deswegen ist es so, of course, man hat Angst, so, es wäre, die Wohnung verkaufen wäre die schnellere Variante, weil ich hätte das Geld eh direkt, viel mehr eigentlich direkt reinbekommen und das wäre direkt
erledigt.
Ja. Aber im Leben, es geht auch darum zu sagen, okay, Moment, es ist gerade vielleicht eine unangenehme Situation, aber es bringt nichts, dass ich impulsiv irgendwas vielleicht tue, dass ich dann bereue und dann, ja, dann habe ich vielleicht die Schulden nicht, dann habe ich halt wieder gutes Geld an der Seite, aber ich habe meine fabelhafte Wohnung nicht mehr. Weil schlussendlich in meiner Wohnung, ich fühle mich sicher, es ist mein Safe Space, ich kann drunter kommen, ich arbeite in meiner Wohnung, mein ganzes Content, ich weiß nicht, ich kann mich komplett in meine Wohnung entfalten und das ist halt das Beste. Und hätte ich das nicht, es wäre, ja, wäre schon ein großer Teil von mir, wo weggehen würde.
Wie machst du es denn jetzt? Was ist dein Plan? Wie finanzierst du es, das Geld aufzubringen?
Mein Plan ist einfach arbeiten, wie ich sonst immer gemacht habe. Und es gibt viele Leute, ich lese immer die Kommentare, wenn ein Zeitungsartikel daraus kommt oder was auch immer. Sobald es um Geld geht und sobald jemand ehrlich ist und sagt, hey, ich habe eben, weil ich was probiert habe, ich habe ja Schulden, dann die Leute sind gerne so, ah, oh, sie ist scheiße, sie kann mit ihrem Geld gar nicht umgehen, die ist das an der Nase, sie soll arbeiten gehen, scheiß Influencerin. Erstens, es wäre nicht mal zu dem Punkt angekommen, wenn ich ja nicht arbeiten würde. Und zweitens, ich liebe halt den Job und ich verstehe den Job von Content Creatorin. Ich wusste von der ersten Sekunde, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich bin ein mutiger Mensch, ich bin ein Mensch, der gerne Sachen ausprobiert. Und auch zum Beispiel eben, ich habe mich selbstständig gemacht mit meinem Content, mit meinen Videos. Und das ist schon ein Risiko gewesen. Und ich dachte, nein, ich möchte, wenn ich das mache, dann richtig. Und dann habe ich halt mehrere Straßen eingeschlagen. Und dass jetzt eine Straße einfach zugeht und halt dort vielleicht ein bisschen Schaden entstanden ist. Mhm. Es ist ja menschlich. Es ist, ich sehe das so, das Geld, das ich jetzt zurück abbezahle, es ist wie eine Ausbildung Geld. Es ist so, als hätte ich jetzt eine Schule gemacht. Weil ich habe so viel daraus gelernt. Ich meine, ich habe meinen Online-Shop 7 Jahre lang gehabt und ich habe so viel gelernt. Und das, was ich dort als Erfahrung mitnehmen kann, das kann mir niemand wegnehmen. Und wenn ich jetzt das Geld bezahlen muss, all right. Eben in 1-2 Jahren ist dann und fertig. Mhm. Ja.
Mhm. Bereust du es einfach nicht, dass es
gut ist? Nein, gar nicht. Weil, wie gesagt, ist alles eine Erfahrung und durch dieses Geschehen, ich sehe zum Beispiel jetzt andere Sachen, die ich vorher vielleicht als sehr wichtig empfunden habe, jetzt vielleicht weniger wichtig und das ist auch mega. Mhm.
Wie viel hast du denn schon abgezahlt? Ist ja schon eine Weile jetzt her.
Eine Weile, das sind actually 7 Monate. Einen guten Teil habe ich ja bezahlt, ich sage dir die Summe nicht, aber ich bin sehr happy. Wie gesagt, ich kann auf jeden Fall viel entspannter atmen.
Okay, das heißt, ein guter Teil ist schon mal weg. Birkins hast du noch oder hast du die verkauft?
Ich habe meine Babys noch.
Und OnlyFans hast du auch nicht gemacht?
Nein.
Um das auszahlen?
Nein, ich habe keine OnlyFans, nein. OnlyFans ist nicht meins. Du musst die Person dafür sein. Ich bin nicht die Person. Ich habe eine große Klappe. Das war's.
Dafür bist du das erste Mal in einer Reality-Show gewesen.
Mein Gott, das war iconic.
Bei der 50, das hat vielleicht auch ein bisschen geholfen, um das Portemonnaie ein bisschen aufpolieren. Kannst du sagen, was du dort für eine Gage bekommst?
Nein. Nein, weil wir bekommen sonst Busse. Ist okay. Sehr streng.
Okay. Aber wie ist das gewesen?
Es war eine Irrenanstalt. Es war Nervenzusammenbruch. Aber es war sehr fun. Da es 49 Kandidaten von 50 komplett eher ein bisschen in die Trash-Richtung gehen. Alright. Aber ich wusste, ich bin nicht das. Und ich werde jetzt nicht, nur weil 50 Kameras rund um mich sind, ich werde mich jetzt nicht komplett verstellen. Wenn ich Emotionen zeige, die sind echt. Ich bin seit 8 Jahren, dass ich das mache, ein offenes Buch. Und ja.
Ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen Teil von deinem Erfolgsrezept, weil du sprichst ja eben auch all die Tabuthemen an,
ja,
auf deinem YouTube, wie eben das Thema Schulden, aber ja, auch die ganze Geschichte, die du erlebt hast, ja, mit der Geschlechtsangleichung.
Genau.
Woher nimmst du irgendwie trotzdem auch in schwierigen Zeiten so deinen Optimismus und auch den Humor?
Die Sache ist, ich habe gelernt, dass wenn ich mich nicht zusammenreiße, wird der Job nicht erledigt. Ich könnte jetzt durchgehend heulen und sagen, oh mein Gott, ich bin so eine Arme und ich habe so schwierig gehabt und das bringt mir aber gar nichts. Und ich bin ein sehr fokussierter Mensch, ich habe ein sehr, 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 sehr großes Durchhaltevermögen.
Du hast vorher auch schon angetönt, du hast schon ganz viele andere Challenges, mhm, in deinem Leben erlebt. Hilft das vielleicht auch in der jetzigen Situation mit diesen finanziellen Problemen, dass du weißt,
ja,
ich bin schon durch anderes?
Die Sache ist, als Kind, ich bin ja gemobbt worden, durchgehend 9 Jahre lang. Und ich habe ja wegen der Geschlechtsangleichung, ich habe mehrere OPs machen müssen, ich habe Notfalls-OP gehabt, ich bin mehrmals fast gestorben und das prägt einem sehr.
Du warst 19, wo du dich für Geschlechtsanpassung entschieden hast. Mhm. Hast dann 12 Operationen gehabt. Hast nie Angst gehabt, weil du den Entscheid so früh gefasst hast, dass du es mal bereuen?
Nein. Nein. Die Sache ist, es ist wie wenn du wachst am Morgen auf, du guckst dich in den Spiegel und du weißt, du bist Sina. Als Kind, du weißt schon Bescheid, du so, okay, ich bin anders, okay, wieso werde ich gemobbt? Weil actually, ich bin einfach mich selbst. Mhm. Ich war immer super weiblich. Und dann, aber damals, ich meine, das war ja vor, ich war 13, so das war vor 18 Jahren. Das war ja noch nicht so ein Thema. Mhm. Of course, es gab Transpersonen und of course, es gab, die LGBT-Community war ja immer präsent. Aber viele haben sich halt versteckt und man hat nicht darüber geredet.
12 Operationen sind es dann gewesen. Du hast vorher gesagt, eben, du hättest mehrmals auch notfallmäßig nochmal operiert werden. Wie hat dein Körper das weggesteckt?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie ich noch überhaupt lebe, weil die meisten Notfalloperationen sind ja während der Geschlechtsangleichung passiert. Und ich habe ja auch 41,8 Grad Fieber gehabt. Es war crazy. Also es war nicht, oh, vielleicht passiert was. No, no. You are dying.
Infekt.
Ja, ja. Riesige Infektionen und dann Notfall-OP, bla, bla, bla. Und den Körper hat das gut angesteckt. Das ist halt die Seele, wo ein bisschen beschädigt davon ist, of course. Aber das Tolle ist,
inwiefern?
Als die Infektion in meinem Körper stattgefunden hat, ich konnte nicht mehr atmen. Es ist so viel passiert. Und ich wusste so, okay, ich werde jetzt gehen. Und diese Angst,
eine Todesangst.
Das ist Todesangst. Und bis vor 4 Jahren war es so, ich habe alles gemacht, alles ist entspannt. Mhm. Und vor 4 Jahren sind dann diese Angststörung ist so rausgekommen, plötzlich. Und weil halt das ist dieser Seelenschmerz und alles, was du durchmachst, wenn du das nicht richtig verarbeitest, irgendwann kommt raus. Verlust, Angst, Wut, alles. Das kommt raus. Panikattacken, mal durchgehend, okay, jeden Tag. Ich würde sagen, die 2 Jahre lang war durchgehend, ich bin aufgewacht, Panik bis am Abend. Ich bin mit Panik eingeschlafen, ich bin mit Panik aufgewacht. Ich habe durchgehend auf meine Atmung geachtet, durchgehend. Du verstehst nicht, es ist so, ich wache morgen auf, mein erster Gedanke, ich atme, alles ist gut. Ich atme, ich atme, ich atme, ich atme. Das war 24 Stunden lang. Ich bin immer noch dran, mit meiner Therapeutin meinen Weg zu verarbeiten. Mhm. Ich bin jetzt bei ihr seit 1,5 Jahren in Therapie. Mhm. Ich bin so viel ruhiger. Weißt du, ich merke halt, mein Unterbewusstsein ist viel entspannter als davor. Aber wir sind immer noch dran. Wir sind immer noch bei der Geschlechtsangleichung halt.
Hard work.
Es ist so viel Arbeit.
Wie geht es dir heute? Bist du angekommen?
Ich fühle mich fabelhaft. Ich bin vor allem happy, weil ich wirklich in den letzten Jahren, die waren so anstrengend und of course, ich bin immer noch am Kämpfen, aber es fühlt sich an, als der Kampf langsam schwächer wird.
Nicht nur ich stelle ganz viele Fragen. Auch in der Schweizer Illustrierten gibt es spannende Interviews. Die können es zwar nicht hören, dafür lesen. Und als fleissige Essitag-Hörerinnen bekommt ihr jetzt einen exklusiven Rabatt aufs Heft. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut vorbei auf shop.schweizer-illustrierte.ch/essitag. Was würdest du sagen, fehlt dir noch zum vollkommenen Glück?
Gar nichts. Ich habe einen Kater, ich habe tolle Familie. Ich habe Freunde, ich habe einen tollen Job und ich vermisse auch keinen Partner oder so.
Du bist seit 8 Jahren Single.
Ich bin so glücklich und meine Freunde, mein Job, alles das macht mich so happy, dass ich nicht diesen Wunsch oder diese, bis vor 2 Jahren, also 6 Jahre lang, ich war verzweifelt. So, mein Gott, ich möchte einen Partner haben, ich brauche einen Partner, ich möchte Unterstützung, ich möchte eine Schulter haben, wo ich drauf heulen kann. Girl, ich habe eh alles alleine schon geschafft. Mhm. Wenn ein Mann kommt und wenn er mich wirklich, wenn er wirklich etwas bringt, das mich sagen lässt, oh wow, dieser Mann bringt so viel Freude in mein Leben, dieser Mann bringt so tolle Emotionen in mir raus. Dieser Mann bringt...
Dann nimm schon.
Dann gerne, weißt du. Aber ich bin nicht bereit, irgendjemand von irgendwo zu nehmen, nur um nicht zu sagen, ich bin alleine.
Was müsste denn für ein Mann sein?
Er soll einfach lieb sein. Er soll zielstrebig sein. Er soll auch große Durchhaltevermögen sein, weil ich nicht die Einfachste, würde ich sagen, bin.
Bist du noch am Daten?
Nein.
Gar nicht?
Ich bin auf keiner Plattform. Ich, wie gesagt, wenn jetzt in Coop ein Typ zu mir kommen würde und sagt, oh mein Gott, du bist voll hübsch, darf ich deine Nummer haben? Ich würde sagen, okay, of course.
Aber nicht aktiv so?
Ich habe aufgehört zu suchen, ja.
Was sind denn Struggles, die du erlebt hast beim Daten?
Weißt du, ich kann nicht mit Faulheit umgehen. Ich kann nicht mit Bare Minimum. Das existiert nicht für mich. Dass du mir guten Morgen schreibst oder gute Nacht und du denkst, dass das already doing the most ist, this is not even the least. Mhm. Weißt du? Mhm. Und ich erwarte nicht, dass du, keine Ahnung, mich mit einer fucking Pferdekutsche abholst. Mhm. Aber weißt du, diese Kleinigkeiten, die ich finde in unserer Generation komplett verloren gegangen sind, weißt du, diese, man gibt sich richtig Mühe.
Und was sind Struggles, weil du nicht als biologische Frau geboren bist? Das macht es wahrscheinlich nicht einfacher.
Das macht nicht einfacher, ja. Und bis vor 2 Jahren habe ich ja darunter gelitten, weil Typen sagen, oh, du kannst keine Kinder kriegen, Problem. Was denken meine Freunde, was denken meine Familie? Bitch, ich habe eine Vagina, halt die Fresse einfach. Mhm. Weißt du, nur weil ich härter für meinen Weg kämpfen musste, bedeutet nicht, dass ich weniger wert als eine biologische Frau bin. Mhm. So actually auch hier, ich verstehe nicht mal das Gespräch. Wenn sie mit sowas kommen, ich denke mir, mein Gott, wenn du dein Leben lebst und wenn dein Main Focus das, was die Leute denken, ist, du lebst gar nicht. Mhm. Und ich brauche nicht so jemanden in mein Leben. Es tut mir leid, because I don't give a shit. Ich lebe mein Leben für mich. Und of course, weißt du, ich habe Werte. Mir ist wichtig, ich würde niemals über Leichen gehen. Ich würde niemals jemand etwas Schlechtes antun, nur dass mir besser geht. Aber trotzdem, ich werde nicht, nur weil dir vielleicht stört, dass ich pinke Haare habe, ich werde meine Haarfarbe nicht mhm. ändern. Mhm. Weil dir das stört, weil du mhm. nicht klarkommst. Mhm. Du solltest dich fragen, wieso dir das überhaupt stört. Mhm. Und das ist nicht meine Aufgabe, deine Versuchskaninchen zu sein. Mhm. Weißt du, ich bin nicht hier, um sexualisiert zu werden. Mhm. Ich bin nicht hier, um irgendwelche Wünsche zu erfüllen.
Also so Fetisch-Ecke meinst
du? Das auch, of course. Man nennt sie Chaser, mhm. weißt du, die halt nur Transfrauen suchen, weil das so exotisch ist. Girl, es gibt nichts Exotisches an mir, sage ich dir ganz ehrlich.
Außer deine Haarfarbe.
Außer meine Haarfarbe, ja.
Und hast du auch schon erlebt, dass es dann Berührungsangst gibt, wenn es ums Thema Sex auch geht? Frage.
Ja. Und, aber das ist wiederum okay, weißt du, wenn es in den richtigen Zeitpunkt die Fragen gestellt mhm. werden, ist völlig okay. Wenn du aber am ersten Date kommst mhm. und du mir sagst, hey, aber wie ist deine Vagina, wie fühlt mhm. sich das an? Mhm. Das ist nicht der Zeitpunkt, ich kenne dich nicht mal.
Mhm. Du hast ja eine sogenannte Neo-Vagina. Ja. Wie ist Sex für dich? Ist das ganz normal oder hast du auch noch Schmerzen?
Ist normal. Meine Vagina ist wie eine normale Vagina. Wenn ich 5 Jahre lang keinen Sex habe, of course, du kannst nicht erwarten, dass du einfach reinrutschst, als wäre gar nichts. Das ist bei mir so, ich nehme an, es ist bei dir auch so.
Und kannst du dich auch komplett gehen lassen? Oder hast du manchmal doch noch so Zweifel oder Angst in dir?
Wenn ich mich mit einem Mann öffnen möchte, dann soll es für mich passen und ich muss das Gefühl haben, dass das irgendwo führen kann, dass wir in eine Beziehung führen werden.
Emotional.
Ich kann und werde auch nicht mehr irgendwelche One-Night-Stand haben, irgendwelche Freundschaft Plus oder was auch immer das heißt oder was das ist. Ich habe das nicht. Dann habe ich halt keinen Sex. And I don't care.
Mhm. Mhm. Wir reden jetzt über Themen, die für ganz viele Leute mega tabu sind.
Ja.
Wann oder wie hast du gelernt, offen damit umzugehen?
Für mich ist es kein Tabu, weil jeder von uns macht das, jeder von uns hat das, jeder von uns hat Gefühle, jeder von uns hat Bedürfnisse. Wieso sollte ich mich jetzt schämen für eine Sache, die sehr natürlich ist?
Wie hast du das Gefühl, wirst du in der Gesellschaft heute wahrgenommen?
Ich bin Rafa, aber ihr dürft mich gerne Mutter, Königin oder Kaiserin nennen. Ganz entspannt. Und so fühle ich mich auch. Und ich weiß, dass die Leute, die mich kennen, meine Community, meine engen Freunde, ich bin genau das. Ich bin nicht nur Rafa, ich bin aber auch Mutter, weil ich bin so zum Beispiel für die Leute, die ich in meinem Leben habe, die vielleicht nicht so mutig sind oder auch für meine Community nicht so mutig sind, nicht so großes Selbstbewusst haben, nicht so dies, das, das haben. Ich bin präsent und ich bin da, um dir Mut zu geben. Und das ist auch eine sehr mütterliche Rolle. Of course, ich kann keine leibliche Kinder haben, ist auch okay.
Würdest du das wählen?
Nein. Es gab einen Zeitpunkt, wo ich dachte, ja. Mhm. Vielleicht adoptiv, ja. Aber in der letzten Zeit, wie gesagt, ich habe so viele Jugendliche, die zu mir kommen und sagen, hey, ich habe das Problem, könntest du mich vielleicht unterstützen oder dies und das. Und das sind auch für mich wie meine Kinder. Egal, was es ist, Sexualität, Probleme mit der Familie, dies, das, Ananas. Ich bin immer da. Und eben über das Thema, ich mache auch jede 2-3 Monate hier in Zürich mit einer tollen Organisation, Milchjugend, das ist eine LGBTQAI-Plus-Organisation, machen wir einen Jugendtreff, der extra für Jugendliche zwischen 16 und 24 Jahre alt sind, kreiert worden ist, dass ich auch dort gehe und dass all diese Jugendlichen mit mir einfach ganz privat, ganz entspannt reden können. wenn es Gewalt in der Familie gibt, wenn es eben Probleme wegen vielleicht der Sexualität gibt, wegen Geschlecht, was auch immer, dass wir denen einen Tipp geben und dass wir denen auch ein Sense of Community geben und vor allem denen nicht nur das Gefühl geben, sondern auch zeigen, dass sie nicht alleine sind.
Hättest du das gebraucht damals auch für dich?
Bestimmt, bestimmt.
Wenn man es jetzt einmal gesellschaftlich betrachtet, hat sich es zum Positiven geändert oder sind wir immer noch nicht weiter?
Wir sind ein bisschen weiter, ja, aber niemals genügend. Aber weißt du, es ist all right. Die Sache ist, die meisten Personen, die ein Problem damit haben, das Problem liegt nicht an mir, das Problem liegt an die Person. Und ich würde sagen, die meisten auch Hate Crimes, die in der Welt passieren, passieren, weil diese Personen so getriggert sind, dass eine Person zum Beispiel wie ich oder eine Person, die vielleicht schwul ist oder so, einfach sein oder ihr Leben auslebt und sie können das nicht, weil sie so viel Trauma in sich haben. Und wenn du das ignorierst, du bist einfach nur mad, du bist so wütend, dass eine Person wie ich zum Beispiel das doch ausleben kann und nee, ich nicht, weil sonst meine Familie mich ausstoßen würde, weil sonst meine Freunde denken würden, ich bin verrückt, bla bla bla. Und dann bekommt man so mad und dann passieren Hate Crimes.
Mhm. Hast du schon etwas so erlebt?
Ich auf meinen Körper nein, Gott sei Dank. Of course auf die Straße, wenn früher die Leute sagen das T-Wort.
Wie reagierst du dann?
Ich reagiere gar nicht, weil die existieren nicht für mich. Nur weil du mich vielleicht für eine Sekunde versuchst runterzumachen, mein Tag ist trotzdem fabelhaft.
Gibt es etwas, was dich verletzt?
Of course, mir verletzt, wenn ich Ungerechtheiten gegenüber anderen Menschen sehe. Egal, ob in der LGBT-Community oder nicht. Mhm. Aber es gibt so furchtbare und herzerreißende Geschichten, was Männer immer noch, auch nur Frauen, antun. Das ist halt, das macht mich traurig und das, das verletzt mich und das macht mich super, super traurig, weil ich kann nichts dagegen machen, weißt du. Ich habe das erlebt mit K.O.-Tropfen bei einer Freundin von mir. Ich war in Hamburg und das ist meine Freundin passiert. Und ich weiß, Gott sei Dank, sie war nicht allein, ich war dort. Ich weiß, wie traumatisch das ist. Mhm. Und da fängt schon an, wir Frauen, egal ob trans oder biologisch, wir sind niemals an einem Punkt angekommen, wo wir erstens gleich wie die Männer angesehen werden, weißt du, wo wir die gleichen Rechte haben.
Ja. Wieso ist es für dich trotz all diesen Sachen besser, Frau zu sein?
Weil ich kann es ja nicht anders. Mhm. Das ist halt, das ist wie wenn du, ich kann dir die gleiche Frage stellen. Mhm. Wieso ist für dich schöner Frau zu sein? Ich kenne das andere auch nicht wirklich, weil ich immer in mir drin eine Frau gewesen bin. Nur weil ich mit einem anderen Geschlechtsteil geboren bin, bedeutet nicht, dass ich, wie gesagt, es ist halt eine Sache, die angepasst werden musste und jetzt ist es halt, ja, ich war immer so. Punkt. Mhm. Innerlich.
Du bist immer Frau gewesen.
Ich bin immer Frau gewesen. Es ist nicht, dass ich, keine Ahnung, 18 Jahre lang ein Mann war und dann es ist Frau. Nein, es funktioniert nicht so.
Zum Abschluss hast du noch einen Wunsch.
Erstens, ich bin super happy, dass wir über solche tolle Themen geredet haben. Und einfach ein Wunsch von mir wäre, dass sich die Leute vielleicht einfach ein bisschen mehr informieren würden. Wenn du sagst, wieso ist man überhaupt schwul? Google das. Wieso schwul? Fragezeichen. Nein, es kommt Millionen Texte raus, wieso das so ist, wieso das so passiert, bla bla bla. Ah, man kann das nicht aussuchen. Ah, okay. Und das ist ein so kleinen Step.
Es würde so viel helfen, dass das man friedlich so zusammen sein kann.
Ja.
Mhm. Hey, danke dir vielmals.
Ich danke dir, dass du mich da
hattest. Für deine Offenheit und deinen Mut auch.
Of course. Ich habe keine andere Wahl.
Schön, bist du da. Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcasts@schweizer-illustrierte.ch. Bis gleich!